Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von Stärke, wenn ich mir da Unterstützung hole, weil das sind einfach alles Dinge, die wirklich schwierig sind.
Hallo und herzlich willkommen bei NF1 Nachgefragt, dem Podcast, der Neurofibromatose Typ 1 eine Stimme gibt. Mein Name ist Klaas Röhl, ich bin dein Moderator und Gründer des Vereins NF-Kinder in Österreich. Vor 12 Jahren habe ich den Verein ins Leben gerufen, weil NF1 nicht nur ein medizinischer Begriff für mich ist, meine Tochter lebt damit. In diesem Podcast spreche ich mit wechselnden Gästen und Gästinnen offen über Neurofibromatose Typ 1, beantworte deine Fragen und greife Themen auf, die Betroffene und Angehörige wirklich bewegen. Unser Ziel: aufklären, Vorurteile abbauen und dich mit Wissen, Erfahrung und praktischen Tipps im Alltag unterstützen. Schön, dass du heute zuhörst. Heute sprechen wir über eine Seite von NF1, die bei den ganzen medizinischen Themen untergehen kann, aber die nicht weniger wichtig ist: die psychologischen und emotionalen Auswirkungen der Erkrankung. Denn NF1 betrifft nicht nur den Körper. Sie kann auch beeinflussen, wie wir uns selbst sehen, wie uns andere sehen und wie wir unser Leben planen. Dafür darf ich heute Dr. Ulrike Leis begrüßen. Sie ist klinische Psychologin und psychosoziale Leiterin der neuroonkologischen Spezialambulanz sowie des NF-Kinder-Expertisezentrums an der Kinderklinik der Medizinischen Universität Wien. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wenn Menschen die Diagnose NF1 bekommen, dann geht es oft zuerst um medizinische Fragen. Welche Symptome gibt es? Welche Kontrollen sind notwendig? Aber eine Diagnose verändert doch auch etwas auf emotionaler Ebene. Wenn jemand jetzt erfährt, dass das Kind betroffen ist oder man selbst betroffen ist, was passiert aus psychologischer Sicht in diesen Menschen?
Ja, ich glaube, das Emotionale steht in so einer Situation sogar im Vordergrund. Die Konfrontation mit einer Erkrankung wie NF1 ist einfach ein Schock. Und da strömen alle möglichen Gefühle und sehr intensive Gefühle auf jeden Beteiligten ein. Das heißt, das ist für Kinder und Jugendliche natürlich ein Schock und auch für die Angehörigen. Und oft ist es in der Situation auch wirklich so, dass man dann so sachliche Information und Information über die Erkrankung, auch medizinische Information, gar nicht so gut verarbeiten kann natürlich, weil im Hintergrund dann bei allen Beteiligten auch so was anderes im Kopf abläuft. Ja. Viele Sorgen schon, die vielleicht, also besonders bei Eltern wissen wir, die Sorgen, die dann im Kopf so kreisen, greifen dann schon viele Jahre vor, ja, und man kann gar nicht natürlich so folgen, was vielleicht dann ein Arzt oder eine Ärztin in dem Moment auch versucht zu erklären. Bei den Kindern und Jugendlichen sind das wissen wir auch, in dieser ersten Schockphase ganz andere Gedanken. Da geht es viel mehr um Alltagsthemen, ja. Bedeutet das dann, dass ich in die Schule kann oder nicht? Und kann ich meine Freunde sehen oder kann ich dann bei einer Sportveranstaltung zum Beispiel teilnehmen? Für uns ist es deshalb wichtig, also wir versuchen, dass wir dann einfach in der Phase auch da sein können, dass wir auch mit dem Tempo einfach da sein können, dass wir dann erste Informationen über die Erkrankung nicht nur in einem Gespräch geben, sondern wenn irgendwie möglich in mehreren Gesprächen und auch den Menschen die Zeit geben.
Das heißt, die psychosoziale Seite ist da extrem wichtig, vor allem in dieser ersten Phase.
Ja.
Und welche Gedanken oder Sorgen begegnen Ihnen bei Menschen mit NF1 besonders häufig? Vielleicht Dinge, die nicht so unbedingt immer auch sofort angesprochen werden.
Ja, das ist wirklich sehr vielfältig und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft vielleicht, dass es wirklich nicht da nur bestimmte Sorgen gibt oder Sorgen, die in Ordnung sind und andere, die nicht in Ordnung sind. Es gibt da keine typischen Sachen, sondern das sind wirklich alle sehr, sehr individuell und das ist auch wichtig, darauf einzugehen, weil Menschen, das wissen wir auch von allen Lebenskrisen, ja, mit diesen Dingen einfach ganz unterschiedlich umgehen und das ist auch gut so, dass man da jeweils auch auf das zurückgreift, was man vielleicht bisher im Leben erfahren hat, was einen stärkt, ja. Und deshalb sind natürlich auch die Sorgen und Themen andere. Das heißt, ja, für manche ist wirklich so das Medizinische im Vordergrund, ja, und die Dinge, die vielleicht passieren, die Therapien, die notwendig sind oder Nebenwirkungen, ja. Für andere stehen Sorgen um den Alltag einfach ganz im Vordergrund, ja. Für andere wieder steht im Vordergrund, was macht das mit meinem Körper? Gibt es da Veränderungen im Körper? Sind das sichtbare Folgen zum Beispiel? Oder bedeutet das was mit meinem Freundeskreis? Ja? Wie spreche ich über die Erkrankung? Es ist einfach ganz, ganz vielfältig. Uns ist wichtig, es gibt so einen riesengroßen Bereich, da wissen wir, da gibt es eine psychosoziale Belastung aufgrund von körperlichen entweder Veränderungen oder auch Therapien. Ja, weil auch bestimmte Therapieformen zum Beispiel so beängstigend sein können oder schmerzhaft auch, dass das eine Belastung natürlich dasteht. Oder auch zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, das wäre was so zum körperlichen Bereich gehört, aber natürlich eine Belastung darstellt. Dann gibt es einen riesengroßen Bereich an wirklich psychologischen oder eben emotionalen Belastungen, wo es wirklich eher darum geht, ja, was bedeutet das für meinen Freundeskreis? Ja, da geht es aber auch um Ängste, um Unsicherheit, ja, um eben diese Nichtplanbarkeit. Ja. Und dann natürlich einen großen Bereich der sozialen Dimension, wo auch viele, viele Sorgen zum Beispiel damit zusammenhängen. Bis hin zu, bedeutet das eine Veränderung in meiner Ausbildungssituation oder für Angehörige? Bedeutet das eine Veränderung der beruflichen Situation und in der Folge vielleicht auch finanzielle Sorgen? Ja. Also es ist ein sehr weiter Bogen. Für uns ist es wichtig, möglichst gut drauf zu schauen, dass wir uns die Zeit nehmen, gut drauf schauen zu können, nicht vorschnell auch irgendwelche Schlüsse zu fassen, auch nicht, ganz wichtig, nicht vorschnell zu beurteilen vielleicht, sondern erst wenn wir diese Faktoren gut kennen, können wir auch im besten Fall gut unterstützen.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es sicherlich auch viele betroffene Angehörige, die sich sehr schwer tun, über ihre emotionalen Belastungen oder psychischen Belastungen offen zu sprechen und das auch aktiv anzusprechen. Erleben Sie das auch so? Und wie wichtig ist es da, dann vielleicht auch aktiv nachzufragen bei den Familien?
Ja, absolut. Das ist auch was sehr Schwieriges. Die wenigsten Menschen sind darauf vorbereitet, weil das auch Themen sind, wo wir ja, sage ich mal, in der Gesellschaft sehen, dass wir nicht lernen, darüber zu sprechen, ja, Krankheit generell und auch andere Themen, wo man nicht so gern darüber spricht, das ist noch immer ein Tabu. Und dann ist man plötzlich in der Situation, wo man natürlich, ja, zum Teil darüber sprechen muss, ja, und über einen anderen Teil immer wieder angeregt wird dazu. Das ist schwierig, ja, für jung und alt, würde ich mal sagen. Es gibt aber natürlich auch Altersphasen, wo es noch schwieriger ist. Und auf der anderen Seite wissen wir, Kommunikation über schwierige Themen und insbesondere dann eben auch über Erkrankungen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor, der wirklich schützt und wo wir auch wissen, aus der klinischen Erfahrung, aber auch aus der Literatur, aus vielen Publikationen, das gibt uns Kraft zu verarbeiten. Ja, das ist wirklich ein Schutzfaktor, wenn man mal anschaut, wie kann man gut sozusagen damit umgehen und so eine Sache gut verarbeiten. Das heißt, wir versuchen sehr anzuregen, zuerst einmal, dass wir an der Klinik zum Beispiel einen guten Kommunikationsweg finden mit den Betroffenen und den Angehörigen. Das Ziel ist aber natürlich immer, vor allem innerhalb des Familiensystems gut kommunizieren zu können. Dann natürlich auch so mit dem erweiterten System, ja, mit dem Freundeskreis zum Beispiel, mit Schulen, Ausbildungsstätten, weil dann ist man nicht mehr allein damit. Ja, das ist auch einfach ein wichtiger Faktor. Aber es braucht Zeit. Das muss auch nicht sofort gehen. Und gerade für Jugendliche zum Beispiel wissen wir, da gibt es Phasen, da ist es völlig in Ordnung, auch einmal zu sagen, jetzt möchte ich nichts davon hören und auch nicht drüber reden. Da liegt es dann eher an uns, dass wir gut begleiten und dann so ein bisschen ein Fenster finden, wo es Möglichkeiten gibt und dann wieder einsteigen und dann unterstützen können.
Aber ein sehr schöner Appell, dass drüber reden ein Schutzfaktor sein kann, das finde ich sehr gut. jetzt ist die Diagnose ja, obwohl die meistens ja Wochen oder Monate von Unsicherheit schon bevorgehen, weil der Verdacht schon im Raum steht und dann meistens ist es eine genetische Testung oder ein weiteres klinisches Merkmal, das dann die Diagnose absichert. Und trotzdem ist es dann ein großer Schock. Was macht das denn auch aus psychologischer Sicht, wenn die Betroffenen beschreiben, ihr Leben ist auf den Kopf gestellt, hat sich komplett verändert, zum Beispiel mit dem Gefühl der Sicherheit oder der Planbarkeit im Leben?
Ja, dieser Schock ist einfach wirklich einmal eine maximale Verunsicherung. Und vielfach hat man zum Glück das noch nicht so erlebt. Ja, besonders die Kinder, Jugendlichen, da sehen wir, im besten Fall haben die bis jetzt einfach waren die gut eingebettet, ja, eben in einer Planbarkeit und Sicherheit. Und dann kommt da einfach eine riesengroße Verunsicherung für das ganze System. Ja, für die Kinder, die das natürlich anders äußern, nicht so verbal, sondern ja, sich da auch vielleicht das im Verhalten zeigen kann, für die Jugendlichen, für die Angehörigen. Und da, das ist sicher auch ein großer Teil unseres Auftrags, ja, dass wir genau wieder versuchen, langsam, aber eben sicher, dieses Vertrauen aufzubauen. Mhm. Ja. Das betrifft nicht nur Krankheiten, sondern ja auch andere Themen. Ja, wenn einem solche Dinge passieren, wo man vielleicht vorher dachte, das kann gar nicht passieren, mir passiert sowas sicher nicht, ja, dann ist das immer so wirklich ein Einschnitt, wo man dann dran arbeiten muss, wieder Sicherheit, Vertrauen zu gewinnen. Ich denke, wenn man das aber gut bewältigen kann miteinander, sich auch gut auseinandersetzt, kann einen das aber im Endeffekt auch sehr stärken. Das ist vielleicht so, dass was auch Zuversicht machen kann, ja, dass wir wirklich erleben, das kann sehr stärken, weil man dann auch mit kommenden Krisen und irgendwo an irgendeiner Stelle im Leben kommen Krisen, das ist das Leben, für die ist man dann auch sehr oft besser gestärkt.
Das heißt, zusammengefasst, es ist ein Riesenschock im ersten Moment. Man muss lernen, mal damit umzugehen, aber es kann einen auch für die Zukunft stärken und Reden hilft.
Reden hilft und sich Unterstützung holen. Ja, also die Offenheit, keine Skrupel zu haben, sich Unterstützung zu holen, weil das ist ganz normal und man wird sich ja auch in vielen anderen Lebensthemen einfach dann Unterstützung holen, wenn Fragen.
Und Sie haben vorher auch schon kurz angesprochen, es gibt da auch Lebensphasen, wo der Umgang sich verändert, zum Beispiel in der Jugend. Was sind denn da so die typischen Lebensphasen, die Sie beobachten, wo sich der Umgang mit der eigenen Erkrankung oder auch mit der Erkrankung der Kinder sich verändert?
Ja, also für die Kinder, Jugendlichen ist es natürlich dieser Wechsel sozusagen vom Kindsein in die Pubertät, da verändert sich ja so unglaublich viel. Ja? Nicht nur das, was man öfters ja hört, hormonell und das Körperliche, sondern im Prinzip baut sich das ganze Gehirn um. Das heißt, ohne Erkrankung verändert sich schon so unglaublich viel für die Kinder. Und wir wissen ja auch sozusagen noch, wenn man sich erinnert aus eigener Erfahrung, wie schwierig und wie diese Phase ist, wie viel Unsicherheit da vorherrscht und diese Ambivalenz, ja, dass innerhalb von einer Minute alles gut und dann wieder ganz schlecht sein kann. Und wenn dann natürlich entweder so eine Erkrankung schon da ist oder auch in dieser Phase neu kommt, das ist, also da muss man wirklich sagen, in dieser Phase ist das wirklich das Gegenteil von dem, was man natürlich in der Zeit braucht, ja, wenn man schon so verunsichert ist im Leben und dann auch noch so eine Erkrankung. Das heißt auch, wir wissen da, einerseits wollen wir besonders gut und viel für die Jugendlichen da sein, weil da natürlich ein erhöhter Bedarf ist und auch ein erhöhtes Risiko besteht, dass sich dann unter Umständen emotionale Schwierigkeiten zum Beispiel entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es aber gerade in dieser Altersgruppe gar nicht so leicht, ja, dass Jugendliche das annehmen können. Ja, das kennen wir ja auch, das beginnt ja auch zu Hause, ja, dieses Autonomiestreben, ich schaffe das allein, wo man dann ja gerade in dem Alter nicht so leicht, sage ich mal, auf die klassischen Angebote einsteigen kann. Das heißt auch, wir müssen ein bisschen kreativ werden. Ja, und für Jugendliche bietet sich zum Beispiel an der sogenannte Peer-Support, ja, also wirklich Unterstützung von Jugendlichen an andere Jugendliche, wenn wir da in Gruppen arbeiten, ja, und auch die Jugendlichen da mal alleine sozusagen sich treffen und Dinge machen und sich austauschen von sozusagen Person zu Person, wo sie wissen, da brauche ich nicht viel erklären, sondern die andere Person hat einfach auch diese ähnliche Erfahrungswelt. Ja.
Ein ganz großes Thema bei chronischen Erkrankungen wie auch der Neurofibromatose Typ 1 ist das Thema Selbstbild, weil eine vielleicht sichtbare Erkrankung oder auch eine Erkrankung, die unsichtbare Symptome macht, die vielleicht noch viel schwerer zu erklären sind für das Umfeld, können, denke ich, das Selbstbild ja auch sehr negativ beeinflussen. Was macht das mit einem Menschen, wenn die eigene Erkrankung für andere Personen sichtbar ist?
Ja, das macht natürlich sehr viel. Ja. Das hat wieder ein bisschen damit zu tun, dass Krankheit, auch sichtbare Erkrankung, noch immer ein Tabuthema ist, einfach, über das wir auch so in der ganzen Gesellschaft nicht gerne sprechen. Und wir wissen auch, insbesondere wenn wir Jugendliche und junge Erwachsene fragen, das haben wir auch vor ein paar Jahren gemacht, dass dieses Thema sichtbare Veränderungen eines der Hauptbelastungen einfach ist, wo sich wirklich mehr, also deutlich mehr als die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wünschen sich, dass man sie auch darauf anspricht und sie diesbezüglich unterstützt, ja, weil das einfach so ein großer Faktor ist. Es ist einfach was anderes, als wenn man in viel späteren Lebensjahrzehnten bemerkt, körperlich funktioniert das eine oder andere vielleicht nicht mehr so gut, dann ist man meistens so in der gleichaltrigen Gruppe, wo man sieht, die haben alle das Problem, ja, dass man jetzt zum Beispiel dann eine Brille plötzlich braucht und solche Dinge. Die Jugendlichen haben da natürlich keine Modelle. Auch deswegen ist da die Peer Group so wichtig, ja, Gleichgesinnte zu finden. Und es ist aber viel zu früh, dass man normalerweise sich damit auseinandersetzen muss. Und deshalb, ja, wir versuchen da wirklich viel anzubieten, um zu unterstützen. Auch da kann man wiederum aber, wenn man sich damit auseinandersetzt, sehr wachsen daran, weil natürlich, wenn man so ein gesichertes dann Selbstbild hat, ja, und da das für sich gut verarbeitet hat und einfach das ins Leben integriert hat, bedeutet das ganz viel dann auch einfach für das weitere Leben.
Einer chronischen Erkrankung wie Neurofibromatose Typ 1, die so viel Raum vom Leben einnimmt, also ständige Kontrollen, ärztliche Kontrollen, ja, Themen, die einem immer wieder Grenzen vielleicht aufzeigen. Wie leicht kann es da passieren, dass die Betroffenen sich selbst auch beginnen, über die NF1 zu identifizieren?
Ich denke, das ist in Wirklichkeit wieder sehr individuell. Für viele ist dann die Krankheit natürlich eine Phase lang so im Vordergrund, und da würde ich sogar auch die Angehörigen dazu nehmen, ja, dass wirklich die Krankheit absolut lebensbestimmend ist. Und genau davon wollen wir aber natürlich wieder weg. Ja. Das ist was die Kinder und die Jugendlichen uns sehr gut zeigen, weil die ganz oft dann so auch ein bisschen den Appell an uns richten: Hey, zuerst bin ich da als Kind, als Jugendlicher, und dann kommt meine Erkrankung.
Was kann man den Betroffenen oder auch Angehörigen raten, dass sie dem entgegenwirken können, dass sie sich wirklich nicht über die Erkrankung identifizieren? Was wären da so praktische Tipps?
Naja, das eine ist natürlich einmal, wenn man da so drinnen steckt, ja, und wirklich das Gefühl hat, nur die Krankheit bestimmt das ganze Leben, dann passiert das natürlich nicht automatisch, und dann muss man natürlich auch einmal mit ein paar Tricks arbeiten, ja, dass man sagt, vielleicht einmal beginnen als Familie zu sagen, an einem Tag in der Woche machen wir einfach nur Dinge, die wirklich nicht mit der Erkrankung zu tun haben, ja. Oder man kann natürlich dann sich auch ausmachen, da wird nicht über die Erkrankung kommuniziert, sondern wir holen einfach alle anderen Themen wieder hervor, ja, und machen einfach andere Dinge. Und solche kleinen Beginne, wie ja bei allen Veränderungen, ja, Verhaltensveränderungen, die immer schwierig sind im Leben, ja, bei allen Themen, können aber helfen, dass man sozusagen einmal startet, dann wieder spürt, dass es auch gut tut und dann das natürlich ausweiten kann. Mhm. Ja.
Ein ganz ein wichtiges Thema, die Kommunikation mit dem betroffenen Kind. Mhm. Da fragen sich viele Eltern, wie spreche ich mit meinem Kind über NF1, ohne dass ich dem Kind Angst mache? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, die Erkrankung zu thematisieren? Mhm. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, also ganz wichtig ist immer, dass wir uns an den Fragen der Kinder orientieren. Wenn Kinder, auch wirklich schon die ganz jungen Kinder, das Gefühl haben, sie können Fragen stellen und die Erwachsenen halten das aus und da haben sie ganz feine Sensoren, dann stellen sie meistens die Fragen und an den Fragen kann man wirklich gut auch so ein bisschen abschätzen, was ist für das Kind dann okay, schon zu wissen und was auch nicht. Ja. Also daran kann man sich wirklich gut leiten lassen, muss natürlich immer dafür sorgen, dass man selber offen dafür ist, weil die Kinder wissen auch ganz genau, die Person frage ich lieber nicht, weil die wird dann immer traurig oder so. Ja, also das ist einmal so eine wichtige Sache. Grundsätzlich gilt wirklich auch hier, Kommunikation hilft, gibt Sicherheit und ist angstreduzierend. Natürlich in einem kindgerechten und behutsamen Ausmaß. Natürlich wird man in der Sprache behutsam sein, ja, und einfach wirklich altersentsprechend und kindgerecht auch aufklären. Aber wenn das passiert, ist das wirklich was, wo Kinder das sehr gut nehmen können, sehr schnell zu kleinen auch Experten und Expertinnen werden und wo wir wissen, auch aus der Evidenz, aus der Literatur, dass das angstreduzierend wirken kann. Und das gilt aber dann eben nicht nur für die Kleinen, sondern für alle Altersgruppen. Es gibt da auch viele Materialien, also nicht immer ist der Sprache der beste Weg, sondern es gibt viele Bilderbücher zum Beispiel oder Modelle, Handpuppen, ja, viele Dinge bis hin zu Lego- oder Playmobil-Modelle, ja, so wie es fürs Kind einfach passt, wo man Dinge gut erklären kann und einfach auch einfacher machen kann aus der weg von der Fachsprache, ja.
Das hört sich für mich an, wie dass es ganz wichtig ist, dass es in der Familie nie ein Tabuthema sein darf.
Ja, genau, absolut. Man kann auch ganz wichtig, dass man sozusagen immer natürlich vorausgesetzt auf behutsame und altersentsprechende Art und Weise, aber da zu kommunizieren ist für alle wichtig, weil sonst bleibt immer eine Person oder ein Teil der Familie isoliert über. Ja? Und das möchte man natürlich nicht. Und man darf es auch allen Beteiligten zumuten.
Neben den innerfamiliären und kommunikativen Aspekten der NF1 wirkt sich die Erkrankung ja auch auf schulische Themen, auf Arbeitsthemen, auf gesellschaftliche Teilhabe aus. Besonders Kinder mit NF1 haben ja auch häufiger ADHS oder Lernstörungen oder Konzentrationsprobleme allgemein. Was hilft da Kindern, trotz dieser Herausforderungen Selbstvertrauen zu entwickeln?
Uns ist wichtig, dass wir da einen sehr genauen Blick drauf machen, was jetzt, wenn Lernstörungen vorliegen, um was es wirklich konkret geht. Ja? Wenn wir dann zum Beispiel wissen, da ist eine Aufmerksamkeitsschwäche im Vordergrund, dann würden wir mal beginnen, als erstes das dem Kind auch zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Und das wiederum ist stärkend, weil wenn ich weiß, ja, okay, ich kann mich vielleicht da nicht so gut konzentrieren, aber dafür kann ich eine andere Sache in der Schule wieder sehr, sehr gut, dann stärkt das. Ja. Das Nichtwissen um die eigenen Schwächen, das ist immer maximal verunsichernd, ja, weil man dann auch gar nicht so zuordnen kann. Man merkt nur, man kann vielleicht die Schularbeiten eben nicht so gut erledigen oder bekommt einfach nie gute Noten, obwohl man lernt, obwohl man wirklich Aufwand betreibt und kann aber nicht richtig zuordnen, warum das passiert. Ja. Das heißt, erstens einmal die Information und das Aufklären, was passiert da eigentlich, warum ist das so und was kann ich vor allem tun? Ja, also die Kinder auch handlungsfähig machen, dass das stärkt. Und dann geht es natürlich auch darum, mit den Schulen gemeinsam zu arbeiten, ja, also wirklich ganz konkret mit den Lehrern, mit den Lehrerinnen zu schauen, wo können wir die Kinder noch unterstützen und einfach diese Dinge ein bisschen ausgleichen.
Und später dann im Erwachsenenleben, da stellen sich dann oft ja auch andere Fragen ein. Soll ich im Job offen über meine Erkrankung sprechen? Oder ist es vielleicht manchmal einfacher, das für sich zu behalten? Weil oft hat man ja Angst auch vor Vorurteilen oder Diskriminierung. Was hilft da den jungen Erwachsenen, mit solchen Situationen bestmöglich umzugehen?
Ja, das ist natürlich, das ist ein Balanceakt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier gilt, dass wir allermeistens sehen, dass praktisch Offenheit unterstützt und hilft. Aber natürlich, es geht ja natürlich auch um das Umfeld, ja, und um die Rahmenbedingungen. Wir haben auch erlebt, dass dann wirklich Nachteile entstehen können. Deswegen ist es wirklich zu empfehlen, sich vorher da Beratung zu holen, gemeinsam mal einmal durchzuarbeiten. Ja? Welche Faktoren sind die, wo es ganz wichtig ist, transparent zu sein? Und was ist wirklich besser auf den Tisch zu legen und was vielleicht auch aber nicht? Ja?
Wir kommen jetzt zu dem Segment von diesem Podcast, der den Namen trägt, Nachgefragt aus der Community. Und hier stellen wir Fragen, die wir häufig aus der Community hören, beziehungsweise die Betroffene oder Angehörige an uns weitergeleitet haben. Die erste Frage, die ich an Sie richten möchte, ist: Wie kann ich meinem Kind helfen, mit Hänseleien oder Kommentaren in der Schule umzugehen?
Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. Das heißt, ich würde mal das Gespräch mit der Schule suchen als Eltern und dann kann man gemeinsam mit den Lehrerinnen einfach schauen, was hilft. Ist es eine Information an die Klasse, ein Gespräch mit den Lehrerinnen? Aber auch da ist sicher wieder Kommunikation das, was helfen kann.
Viele Betroffene sagen, ich will nicht immer die Person mit der Krankheit sein. Wie findet man eine gute Balance zwischen Offenheit und Privatsphäre?
Ich glaube, was man hier machen kann, dass man wirklich seinem Umfeld ein bisschen so wie eine Leitlinie gibt, was man sich wünscht. Das heißt, wenn es mal wichtig ist, dass andere Dinge im Leben außer der Krankheit wichtig sind, dann diesen Wunsch einfach dem Umfeld auch mitteilen und sagen, ich weiß, meine Krankheit ist wichtig. Ihr könnt mich auch fragen, was für euch wichtig ist, aber heute möchte ich auch einmal ganz was anderes tun. Und meistens ist es so, dass das Umfeld sehr dankbar ist über solche ein bisschen Leitlinien, weil natürlich auch der Freundeskreis oder Bekannte oft gar nicht so genau wissen, ist es okay, es anzusprechen, wann soll ich es ansprechen, wie viel. Ja, also so wird es hoffentlich in den meisten Fällen helfen.
Und die nächste Frage: Wie finde ich psychologische Unterstützung, wenn ich merke, dass mir Gespräche gut tun würden?
Einerseits ist es natürlich möglich, auch ganz aktiv im Krankenhaus, im Rahmen der Vorsorge, der Nachsorgeambulanz danach zu fragen. Also keine Scheu haben und wirklich danach fragen. Das ist was ganz Normales. Wir alle wissen, wie schwierig wirklich der Umgang mit so einer Krankheit für alle Beteiligten ist und wir freuen uns über diese Anfrage. Und auf der anderen Seite ist es ja immer möglich, dann sich an den Verein NF Kinder zu wenden, weil es dort einfach auch sehr viele Kontaktadressen und viel Erfahrung damit gibt.
Das waren eure Fragen und unser Segment Nachgefragt aus der Community. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das auch, glaube ich, enorm wichtig ist, und zwar Bewältigungsstrategien, Strategien im Umgang mit NF1. Weil es gibt ja trotz der vielen Herausforderungen manchmal Menschen mit NF1, die bemerkenswerte Resilienz zeigen und sich wirklich sehr beeindruckungsvolle Strategien auch zurechtgelegt haben, mit der Erkrankung zu leben. Welche Strategien helfen den Betroffenen da besonders gut?
Ja, es gibt sogar unglaublich viele Menschen, die da wirklich beeindruckende Strategien sich zurechtgelegt haben. Ja. Und wenn ich jetzt so überlege, nicht nur die Faktoren, die wir aus der Literatur wissen, sondern einfach auch aus der Erfahrung, aus der Arbeit mit vielen Familien. Ich würde sagen, das sind wirklich die Familien, die für sich einen Weg im Familiensystem gefunden haben, darüber zu sprechen, ja, und wirklich zu kommunizieren. Es ist hier wieder die Kommunikation, aber in dem Fall ist es wirklich, weil das einfach dieses Gefühl, weil sie das Gefühl dann entwickelt haben, wir machen das gemeinsam, ja, und die Krankheit dann nicht etwas geworden ist, was vielleicht einen Keil sozusagen macht in der Familie, sondern wirklich zusammenführt, und die sich aktiv Unterstützung holen, ja, die keine Scheu haben, nach Unterstützung, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich dann viele, viele Faktoren noch zusätzlich, die dann wieder sehr individuell sind, so wie einfach die ganze psychische Verarbeitung ist, aber das sind sicher die wesentlichen Faktoren.
Mhm. Und welche Rolle spielen bei dem Thema auch Selbsthilfegruppen, Patientenorganisationen?
Eine sehr große Rolle. Ja. Ich habe es vorher ein bisschen erzählt bei den Jugendlichen, wo es beginnt, dass die Peer Group so wichtig ist, weil einfach das einen viel größeren Wert hat, wenn jemand, der es wirklich versteht, ja, dann eine Empfehlung geben kann. Aber das Gleiche gilt natürlich auch dann für Erwachsene, für Eltern. Mhm. Ja. Also eine sehr, sehr große Rolle. Und ich denke, es gibt so diese eine Ebene, wo wir sagen, das ist auch psychosoziale Unterstützung, ja, wo ganz viel auch auf der Ebene des Peer-Supports einfach passiert und passieren kann. Und dann ist es ja so, dass man dann auch spürt, wann braucht vielleicht ein Mensch, ein Kind, ein Jugendlicher oder auch Eltern mehr, ja. Mhm. Wo geht es dann vielleicht auf eine Dimension, die nicht mehr durch die Peer-Support-Gruppe auffangbar ist, ja? Und dann aber wieder hat man da drinnen ja Menschen, die sagen können, hey, da gibt's wen, ich kann dir jemanden empfehlen, ja, da gibt sozusagen zum Beispiel eine Kollegin aus der sozialen Arbeit oder aus der Psychologie oder aus ganz anderen Berufsfeldern, geh dort bitte mal hin. Und auch das ist dann eine Empfehlung, die oft viel besser angenommen werden kann. Mhm. Das wäre dann sozusagen die psychosoziale Versorgung, wo vielleicht schon mehrere Risikofaktoren vorliegen oder wo einfach der Belastungsgrad noch ein höherer ist.
Aus Ihren Erzählungen geht ja jetzt schon ganz klar hervor, wie vielfältig diese emotionalen, psychosozialen Herausforderungen für Betroffene und Angehörige sind. Welchen Stellenwert sollte die psychosoziale Unterstützung Ihrer Meinung nach in der Behandlung von NF1 haben und wie sieht es da in der Praxis oft aus? Mhm.
Ja, das ist ganz klar. Es ist leider nach wie vor so, dass manchmal die psychosoziale Versorgung eher noch ein Luxus ist und nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist wirklich ein internationales Problem. Und da gibt es einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir müssen einfach wirklich dafür sorgen, dass das Normalität wird, dass wir wirklich nicht nur das sogenannte biopsychosoziale Modell erwähnen, sondern das auch leben. Und das würde eben heißen, dass wirklich die medizinischen, die psychischen und die sozialen Dimensionen auch in den Behandlungsmodellen im gleichen Maße berücksichtigt ist und dass psychosoziale Versorgung dann wirklich Normalität wird. Aber wie gesagt, da gibt es leider noch einiges zu tun. Und nur dann, aber wenn es Normalität ist, könnten wir auch wirklich immer präventiv arbeiten. Und könnten vermeiden, dass es sozusagen zu Folgen durch eine körperliche Erkrankung kommt, die gar nicht notwendig wären. Ja, dass wir frühzeitig zum Beispiel Angststörungen vermeiden. Ja. Und das würde natürlich ganz, ganz viel Belastung ersparen für die Betroffenen, für die Angehörigen, aber nicht zuletzt auch dem Gesundheitssystem. Mhm. Ja, viel sparen und auch dann eben nicht zuletzt auch der Gesellschaft. Ja. Mhm.
An Ihrer Wirkungsstätte am NF Kinderexpertisezentrum, welche Angebote gibt es denn da ganz konkret für Betroffene und Familien?
Also einerseits haben wir sozusagen in unserer Ambulanz ein integriertes Versorgungsmodell. Das heißt, in der Ambulanz bei den Kontrollbesprechungen, ja, oder auch praktisch bei den Terminen, wo wirklich neue Diagnosen erklärt werden bei diesen Besprechungen, ist unser ganzes Team auch wirklich vor Ort im gleichen Raum. Natürlich von der Medizin, aber auch vom psychosozialen Team und natürlich von der Pflege. Das ist sozusagen schon einmal ein Angebot, das uns ganz wichtig ist, weil wir damit auch wirklich zeigen wollen, auf allen Dimensionen wollen wir gerne da sein. Ja, und wollen wir Angebote setzen. Dann ist aber auch ganz wichtig eine neuropsychologische Versorgung. Da wissen wir generell für die ganze psychosoziale Versorgung, da gibt es ja auch Leitlinien, da gibt es Standards, die wir einfach befolgen müssen, weil wir auch wissen, das ist wichtig, um eben Risiken zu vermeiden. Ja? Das heißt, neuropsychologische Versorgung ist ein wesentlicher Bestandteil, dass wir frühzeitig einfach die Kinder untersuchen, ob zum Beispiel, wie vorher erwähnt, Lernstörungen vorliegen und dann im Falle, dass Lernstörungen, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisschwächen vorliegen, auch frühzeitig intervenieren können. Ja. Also das sind so die zwei Schwerpunkte und immer begleitet, weil wir auch sozusagen an einer Universitätsklinik tätig sind, immer begleitet von Forschungsprojekten, weil wir ja gerne wollen, aber auch wir wissen, dass es sein muss, dass wir Konzepte auch noch wirklich weiterentwickeln, ja, und da besser werden müssen.
Und wenn Kinder Probleme in der Schule erleben oder Eltern, gibt es da auch Möglichkeiten zur Unterstützung?
Ja, absolut. Da, wir haben auch wirklich spezialisierte Lehrerinnen, die dann Ansprechpartner sind, wirklich schon vor Ort an der Klinik und dann aber auch wirklich sehr, sehr aktiv mit den Schulen zusammenarbeiten. Ja, das heißt wirklich auch die Schulen besuchen, in den Lehrerinnenkonferenzen sozusagen über die Krankheit informieren, die Klassen informieren, Dinge ausarbeiten, wie können wirklich ausgleichende Maßnahmen gesetzt werden. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Teil. Mhm. Ja.
Wenn es nach Ihren Wünschen gehen würde, wie würde die NF1-Versorgung in der Zukunft ausschauen?
Mhm. Ja, dann wäre einfach die gesamte Versorgung medizinisch, psychologisch, sozial und auch von der Schule wirklich Normalität. Ja. Jetzt ist es so, dass wir einfach wirklich ehrlicherweise sagen würden, wenn wir nicht die Kooperation mit zum Beispiel NF Kinder hätten, dann hätten wir nur einen kleinen Bruchteil dieser Versorgung. Und das in meiner Zukunftsvorstellung, in meinem Zukunftswunsch, ja, ist es so, dass einfach viel mehr von dieser Versorgung dann einfach schon wirklich vom Gesundheitssystem übernommen ist. Dann hoffentlich trotzdem noch ganz viel Zusammenarbeit mit dem Verein NF Kinder besteht, aber wir dann vielleicht schon mehr in dieser Zusammenarbeit noch speziellere Fragen und speziellere Konzepte weiterbringen können. Mhm. Und die Basisversorgung einfach im Gesundheitssystem als Selbstverständlichkeit integriert ist.
Liebe Frau Dr. Leis, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren und so offen mit uns über dieses Thema gesprochen haben. Wenn Sie aus unserem Gespräch einen Tipp an Menschen mit NF1 und deren Angehörigen mitgeben dürften, was wäre das?
Darüber reden, wirklich über die Erkrankung sprechen, in der Familie, mit dem Freundeskreis einfach kommunizieren. Das ist ein Schutzfaktor und das ist wirklich das, was man allen empfehlen kann.
Das war unsere dritte Episode von NF1 Nachgefragt, dem Podcast rund um das Thema NF1. Wenn du Feedback geben möchtest, dann kannst du das gerne in den Kommentaren. Du hast noch Fragen? Schreib uns auf unseren sozialen Kanälen. Danke, Frau Dr. Leis, dass Sie heute ein wenig Klarheit in das Thema gebracht haben.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und auch an euch da draußen, danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir über Kommunikation in der Familie. Also bleibt dran, wir bleiben auch dran und fragen weiter für euch nach.